Liebe Gemeinde, man stelle sich folgende Szene vor. Durch politische Turbulenzen tritt plötzlich ein neuer Bundeskanzler auf die Bühne der Geschichte. Der neue Mann hat sich schon öfter mutig für eine moralische Erneuerung der Gesellschaft ausgesprochen. Und nun wartet die ganze Nation gespannt auf seine Regierungserklärung. Dann stellt er die Eckdaten seines Programms vor. Ehe und Familie sollen wieder stärker unterstützt werden als Keimzelle der Gesellschaft. Wir wollen das Grundgesetz, Artikel 6, wieder ernster nehmen, sagt er. Mit Ehe und Familie meinen wir die klassische Definition, wie sie seit Jahrhunderten im Abendland gültig war. Ein Mann, eine Frau und deren Kinder und dann adoptierte Kinder. Wir wollen den Eltern, sagt er, nicht zuletzt den Müttern die Möglichkeit geben, ihre Kinder zu Hause selbst zu erziehen. Womöglich ist Erziehung in den Familien der Erziehung in staatlichen Institutionen vorzuziehen. Wir werden steuerlich die Einverdiener-Ehe unterstützen und das Ehegattensplitting im Steuerrecht bekräftigen. Das Betreuungsgeld wird erhöht. Wir werden die Abtreibung, die sich immer mehr den Verhältnissen in der ehemaligen kommunistischen DDR angenähert hat, auf den Prüfstand stellen und den Schutz der Kinder im Mutterleib umgehend verbessern, auch durch Änderung der Gesetzeslage. Und wir werden uns für die Errichtung eines öffentlichen Mahnmals einsetzen, das an die durch Abtreibung getöteten Millionen von Kindern seit dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Wir werden den Schutz der Privatsphäre stärken. Kein Bürger soll zu irgendeinem Lebensstil oder Bekenntnis gedrängt werden. Aber wir werden jene Gesetze korrigieren, in denen homosexuelle Lebenspartnerschaften der Ehe angenähert oder gleichgestellt werden. Wir werden das Bundesverfassungsgericht durch eine Klage dazu auffordern, den Vorrang der Ehe wiederherzustellen und anderslautende Grundsatzurteile wie jenes aus dem Mai 2013 zu revidieren. Wir werden dafür eintreten, dass jeder Mensch, gleich welcher Religion, seinen Glauben in unserem Land leben darf. Aber wir werden darauf achten, dass das öffentliche Leben und die staatlichen Institutionen im Sinne des Grundgesetzes und das heißt im Sinne der christlichen Tradition geprägt werden. Wir bekennen uns zu unserer abendländischen Leitkultur. Zitat Ende. Soweit diese fantasievolle Regierungserklärung. Übrigens, vor wenigen Jahrzehnten, ich war auch als Jugendlicher schon politisch interessiert, wäre das auch in unserem Land noch eine realistische Perspektive gewesen, dass ein Politiker sich hinstellt und so etwas sagt. Das ist noch nicht so lange her. Mindestens so dramatisch wie dieses Szenario war die geistige und moralische Erneuerung, die der König Hiskia in der Realität für sein Land und für sein Volk erkämpfte. Mindestens so dramatisch. Und dabei ging Hiskia noch weiter, als ein Regierungschef heute gehen dürfte. Seit dem Neuen Testament gilt ja für uns Christen, das müssen wir auch immer wieder sagen, eine klare Trennung zwischen Kirche und Staat. Das unterscheidet uns ja vom Volk Israel. Das heißt, Mission und Glaubensstärkung ist Aufgabe der Kirche, also der Gemeinde Jesu, und kann nicht durch staatliche Maßnahmen angeordnet werden. Also der Staat kann den Freiraum dafür bereithalten, etwa durch gesetzliche Feiertage, durch den Schutz des Sonntags. Aber was der einzelne Bürger mit diesem Freiraum macht, muss er allein entscheiden können. Das kann ihm kein Staat vorschreiben. Das einzige Mittel der Kirche, der Gemeinde Jesu, so legt es das Neue Testament fest, ist die Verkündigung des Wortes Gottes und die Schärfung der Gewissen ihrer Mitbürger, indem wir auf Gottes Gebote hinweisen und sie erläutern. Das ist unsere Möglichkeit. Das ist unsere Aufgabe. Und das war bei Hiskia anders, denn das Volk Israel war damals keine Demokratie, wo das Volk herrschte, sondern eine Theokratie, wo Gott herrschte. Das war der Unterschied. Das heißt, Gott selbst war der oberste König und die menschlichen Könige und Priester sollten in seinem Auftrag handeln. Und deswegen konnte Hiskia noch weitergehen als heutige Herrscher. Er konnte auch direkt Einfluss nehmen auf das geistliche Leben, auf den Dienst der Priester Israels. Und das hat er auch getan. Er hat diese Aufgabe mit ganzem Einsatz und mit Gottesfurcht wahrgenommen und mit viel Liebe zu den Menschen, die ihm anvertraut waren. Das haben wir bei Hiskia gesehen. Und deswegen lautet Gottes Gesamturteil über diesen Mann auch, er vertraute dem Herrn, So lesen wir das in 2. Könige 18, Abvers 4. Er schaffte die Höhen ab, zerbrach die Steinmale, hieb die Aschera-Standbilder um, zertrümmerte die eherne Schlange, denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Das ist das Gesamturteil. Und Gott hat damals eine echte Erweckung geschenkt. Viele haben ernst gemacht mit dem Glauben an den lebendigen Gott und prompt kam Widerstand auf. Das haben wir dann letzten Sonntag gesehen, wie Hiskia und sein Volk von außen unter Druck geraten sind. Jerusalem wurde belagert von der assyrischen Großmacht. Und wir haben gesehen, das ist auch ein Beispiel dafür, wie unser Glaube von außen belagert wird. Unser persönliches Glaubensleben von außen belagert wird. Unsere Gemeinden von außen belagert werden. Und wir haben an Hiskia studiert, wie man in solchen Krisensituationen durchkommt. Das haben wir gesehen an ihm. Das war sehr ermutigend. Aber damit ist der Bericht über Hiskia noch nicht vorbei. Was kann jetzt noch kommen? Im nächsten Kapitel bekommen wir noch einen sehr persönlichen Einblick in Hiskias Leben nachgeliefert. Heute. Sehr persönlich. Die Assyrer standen ja für den Angriff von außen. Und heute werden wir sehen, wie die Erweckung von innen angegriffen wird. Dieser persönliche Eindruck führt uns zeitlich nochmal zurück in die Phase vor der assyrischen Bedrohung. Das ist jetzt ganz wichtig, damit wir den Zusammenhang verstehen. Also Kapitel 2, 2. Könige 20, dieses Kapitel ist gewissermaßen ein Nachtrag, ein Anhang. Das kommt im Alten Testament häufiger vor. Die Auseinandersetzung mit Sanherib fiel in das Jahr 701 vor Christus. Das waren die Kapitel 18 und 19. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir sehen, was wir hier in 2. Könige 20 lesen, führt uns nochmal zurück in das Jahr 702 vor Christus, also nochmal ein Jahr früher. Das kann man ganz gut datieren. Zu dem Zeitpunkt stand Sanherib noch nicht vor Jerusalem, der assyrische König, aber die Vorboten des Gewitters waren schon zu ahnen. So das dumpfe Donnergrollen der Belagerung war schon in der Ferne zu hören. Und wie gut, dass Gott damals 702, also noch ein Jahr vor der assyrischen Bedrohung, bereits versprochen hatte. Und Sie finden das auf Ihrem Gottesdienstzettel hier in Vers 6, 2. Könige 20, Vers 6. Ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten und ich will diese Stadt beschirmen. Hat Gott also 702 schon versprochen. Wir werden jetzt gleich sehen, warum das wichtig ist. Und trotzdem hatte dieser Tag, der hier in Kapitel 20 jetzt geschildert wird, sehr persönlich, für Hiskia schrecklich begonnen. Von heute auf morgen war er von einer schlimmen Krankheit aufs Bett geworfen worden. Noch bevor er lange über seine Heilungschancen grübeln konnte, noch bevor er die Leibärzte konsultieren konnte, machte der Prophet Jesaja alle Hoffnungen zunichte. Er erschien pünktlich zum Hausbesuch, wie das ein guter Prophet tun sollte, in den königlichen Gemächern, aber mit einer unerfreulichen Botschaft. Und damit beginnt unser Text. In jenen Tagen, also 702 vor Christus, wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Das ist eine sehr persönliche Szene. Wir sehen einen total erschütterten König. Letzten Sonntag, da hatten wir Hiskia auf der öffentlichen Bühne erlebt. Aber jetzt blicken wir wie durch ein Schlüsselloch in sein Krankenzimmer, in diesen Versen. Und dabei sehen wir den berühmten König sehr menschlich, sehr menschlich. Plötzlich muss er sich mit seinem eigenen Tod auseinandersetzen. Was gab es noch zu ordnen? Was musste jetzt noch unbedingt geklärt werden? Mit wem musste er noch reden? War er bereit für diesen Weg? Das ist eine extreme Situation. Und in diesen Stunden zeigt uns die Bibel eben keinen Superhelden, sondern wir sehen einen Mann, der wirklich gläubig ist, aber auch schwankend. Gläubig, aber auch schwankend. Und das ist emotional ja so etwas wie eine Achterbahnfahrt, die er in diesen Stunden erlebt. Das sehen wir auch gleich. Und darum lautet unser Thema heute Morgen: unser Glaube zwischen Vertrauen und Versagen. Unser Glaube zwischen Vertrauen und Versagen. In diesen Versen gibt uns Gottes Wort einen Einblick in Hiskias Herz. Nicht um uns zu unterhalten, nicht um unsere Neugierde zu befriedigen, sondern damit wir unser eigenes Herz besser verstehen, unser eigenes Herz besser erkennen. Und in 2. Chronik 32, da gibt es eine Zusammenfassung dieses Tages. Also 2. Chronik 32 können Sie wieder zu Hause nachlesen. Da gibt es eine Zusammenfassung dieses Tages und da heißt es: Gott stellte Hiskia auf die Probe, damit deutlich würde, was in seinem Herzen war. Das sollte deutlich werden, was in seinem Herzen war. Und vielleicht wird durch die Begegnung mit diesem Bibeltext ja auch ein wenig deutlich, was in meinem Herzen ist und was in deinem Herzen ist. Lesen wir diese ersten 11 Verse. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, zu ihm und sprach: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Als aber Jesaja noch nicht aus dem mittleren Hof hinausgegangen war, da geschah es, dass das Wort des Herrn folgendermaßen an ihn erging: Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Also auch eine schnelle Heilung. Am dritten Tag wirst du wieder auf den Beinen sein. Und ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten. Und ich will diese Stadt beschirmen, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und Jesaja sprach: Bringt eine Feigenmasse her. Und als sie eine solche brachten, strichen sie diese als Salbe auf das Geschwür. Und er wurde gesund. Hiskia aber sprach zu Jesaja: Welches ist das Zeichen, dass mich der Herr gesund machen wird und dass ich am dritten Tag in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Jesaja sprach: Dies sei dir das Zeichen von dem Herrn, dass der Herr das Wort erfüllen wird, das er gesprochen hat. Soll der Schatten der Sonnenuhr 10 Stufen vorwärts gehen oder 10 Stufen zurückkehren? Hiskia sprach: Es ist ein leichtes, dass der Schatten 10 Stufen abwärts geht. Nein, sondern der Schatten soll 10 Stufen zurückgehen. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn und er ließ an der Sonnenuhr des Ahas den Schatten, der abwärts gegangen war, 10 Stufen zurückgehen. Der erste Blick in Hiskias Herz zeigt uns erstens ein flehendes Herz. Also wenn Sie mitschreiben wollen, wir haben 3 Punkte heute Morgen. Erstens ein flehendes Herz. Die erste Reaktion auf die Hiobs Botschaft ist Gebet. In seiner Notlage ist Gott die erste Anlaufstelle für Hiskia. Und das zeigt doch, dass Hiskia in einem persönlichen Verhältnis zu dem lebendigen Gott steht. Das hat man dann ja auch in der Auseinandersetzung mit Assyrien sehr deutlich gesehen. Und hier steht, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, er wandte sein Angesicht gegen die Wand. Das heißt, weg von den Menschen, hin zum Herrn. Jetzt kann mir nur der Herr noch helfen. Menschen sind mit ihrem Rat am Ende, mit ihrem Latein am Ende. Und was er dann sagt, das könnte man auf den ersten Blick wie Werkgerechtigkeit verstehen. Ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen von dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist. So nach dem Motto: Weil ich so fromm war, musst du mir jetzt gefälligst auch helfen. Aber so ist das nicht gemeint. Das ist eher ein Anklang an die Psalmen, dass Hiskia sagt: Herr, du siehst doch, dass ich dir ehrlich dienen will. Warum willst du mich jetzt schon abrufen? Du siehst doch, dass ich es ernst meine. Hiskia spielt nicht den starken, unerschütterlichen Mann. Hier steht, er weinte sehr. Dieser König weint. Vorgestern haben meine Frau und ich jemanden besucht, wo vor kurzem der Ehepartner gestorben ist. 2 gläubige Menschen. Sie wissen beide um die Ewigkeit. Der Zurückgebliebene weiß, dass der andere jetzt beim Herrn ist. Aber sie hat gesagt, es wäre eine schwere Zeit. Auch die letzten gemeinsamen Wochen und Monate. Wir haben oft zusammen geweint in den letzten Monaten. Wir haben oft zusammen geweint. Auch als Christen weinen wir. Auch der gläubige Hiskia weint. Aber nicht nur aus persönlichen Gründen, denke ich, so verständlich das ist, sondern er weint bestimmt auch im Blick auf seine Aufgabe. Wie wird es mit meinem Volk weitergehen? Was wird aus der gerade begonnenen Erweckung werden? Werden die Assyrer sich jetzt ins Fäustchen lachen, wenn ich von der Bühne verschwinde? Wer wird meine Aufgaben übernehmen können? Wer wird das machen können, Herr? Zu dem Zeitpunkt war Hiskias Sohn Manasse wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Und was wird aus meiner Familie? Das Gebet zeigt ein echtes Vertrauensverhältnis, ein flehendes Herz. Hiskia sagt offen, wie ihm zumute ist. Er schreit seine Traurigkeit und Angst ehrlich heraus. Das dürfen wir tun bei Gott. Wir müssen nicht die Starken geben. Er weiß um seine eigene Verwundbarkeit und er gibt zu, wie sehr er auf Gottes Hilfe angewiesen ist. Er klammert sich in dieser Stunde der Not an seinen Herrn, an niemanden sonst. Und wir sind in der glücklichen Lage, einen Teil dieses Gebets in schriftlicher Fassung zu besitzen. Hiskia hat das später nochmal zu Papier gebracht und der Prophet Jesaja hat es in seinen Aufzeichnungen dann aufgenommen, sodass wir es in der Bibel finden. Ist hochinteressant. Dieses Gebet nämlich in Jesaja 38. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das ausführlich zu lesen. Das empfehle ich Ihrer Lektüre zu Hause dann. Jesaja 38, Vers 9 bis 20. Aber da wird deutlich, dass Hiskia sehr ehrlich vor Gott ist, dass er einerseits noch eine sehr unklare Vorstellung davon hat, was nach dem Tode kommt. Also er sagt nicht, dann ist alles aus, aber das ist ihm alles noch sehr unklar. Aber eines weiß er. Er weiß, ich habe Vergebung meiner Sünden. Ich habe einen Fürsprecher. Ich brauche einen Retter. Das weiß er. Und er sagt in diesem Gebet zum Beispiel, Jesaja 38, Vers 14, ach Herr, ich bin bedrängt, tritt du als Bürge für mich ein. Und dann sagt er in Jesaja 38, Vers 17, du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Er weiß, ich habe Vergebung meiner Schuld. Ein flehendes Herz, das sich ganz auf Gott verlässt. Echte Sündenerkenntnis. Also das ist das Erste, was wir beim Blick in Jesajas Herz entdecken. Ein flehendes Herz. Und Gott antwortet umgehend. Das macht er nicht immer, aber hier macht er es so. Umgehend antwortet Gott. Und Jesaja kehrt gewissermaßen auf dem Absatz um, als er noch nicht ganz raus ist. Erstaunt, wie schnell Gott das in diesem Falle tut. Und er wird zurückgeschickt. Und er kriegt von Gott den Auftrag, Vers 5, kehre um, sage Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet erhört, deine Tränen angesehen, sieh, ich will dich heilen, am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn gehen. Es wird alles gut werden. Und ich werde euch vor den Assyrern bewahren und ich werde deinem Leben noch 15 Jahre hinzufügen. 15 weitere Jahre, 15 Jahre noch geschenkt. Das ist enorm. Ein großes Versprechen. Und nun fallen uns sofort unsere typischen Fragen ein. Gott wusste doch, dass es so kommen würde. Warum hat er dem Hiskia überhaupt dieses Erschrecken zugemutet? Nun, ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt Gott dieses Leid zu? Vielleicht, weil Hiskias Glaube daran wachsen sollte. Vielleicht, weil Hiskia die Erfahrung machen sollte, dass Gott wirklich Gebete erhört. Vielleicht hat er es deswegen zugelassen. Hiskias Heilung bedeutet nicht, dass Gott alle unsere Wünsche erfüllt. Aber wenn es richtig ist und gut ist, dann greift er ein. Dann kann er auch uns Krankheit wieder abnehmen. Und das ist für uns eine starke Ermutigung. Gott achtet auf die flehenden Herzen seiner Kinder. Wenn Sie alles andere heute Morgen vergessen und das mitnehmen, ist schon ganz viel gewonnen. Gott achtet auf die flehenden Herzen seiner Kinder. So wie es im Psalm 62, Vers 9 steht, hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Macht das doch. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Hofft auf ihn, liebe Leute. Und wenn Sie zurzeit in einer Situation sind, wo Ihr Herz schwer ist und wo Sie nicht wissen, wie Sie diese Last irgendwie wieder loswerden können, machen Sie das doch wie Hiskia. Wenden Sie sich zur Wand, lassen Sie alle Menschen Menschen sein und schütten Sie Ihr Herz vor ihm aus. Er wird Sie hören, 100%. Und übrigens ist es auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich Gottes Eingreifen und medizinische Hilfe nicht gegenseitig ausschließen müssen. Es gibt diesen guten Leitsatz, der Arzt kuriert, aber Gott heilt. Medicus curat, Deus sanat. Der Arzt kuriert, aber Gott heilt. Und ich habe schon oft Ärzte erlebt, die gesagt haben, letztlich entscheidet sowieso der da oben. Wir können versuchen und verschreiben und behandeln, aber letztlich entscheidet der da oben. Medicus curat, Deus sanat. Gott heilt. Hiskias flehendes Herz, ein fast kindliches Vertrauen sehen wir hier. Und in diesem Sinne müssen wir auch seine Bitte um ein Zeichen einordnen. Das ist nicht ein Akt des Misstrauens hier in dem Fall. Nicht ein Akt des Misstrauens. Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Sondern Hiskia wusste mit Sicherheit, dass derselbe Jesaja seinem Vater Ahas Jahrzehnte zuvor ein Zeichen geradezu angeboten hat in Jesaja 7. Er bitte dir ein Zeichen von Gott, sagte da Jesaja zu Ahas. Und Ahas war sehr hochmütig. Er hat Gottes gnädiges Angebot damals ausgeschlagen. Er wollte selber entscheiden. Er wollte sich nicht an Gott binden. Hat gesagt, ich will Gott hier nicht in Anspruch nehmen. Ich will kein Zeichen. Ich brauche kein Zeichen. Und wenn Hiskia seinen Sohn jetzt Jahrzehnte später um ein Zeichen bittet, dann zeigt das hier Hiskias Vertrauen. Und Jesaja geht gern darauf ein. Sehen Sie, wie er das sagt in Vers 9. Dir sei das Zeichen von dem Herrn, dass der Herr das Wort erfüllen lässt, das er gesprochen hat. Soll der Schatten der Sonnenuhr 10 Stufen vorwärts gehen oder 10 Stufen rückwärts gehen? Er geht gern darauf ein. Übrigens, aus Jesaja erfahren wir noch, das war die Sonnenuhr des Ahas. Die Sonnenuhr des Ahas, der das Zeichen abgelehnt hatte, ist auch interessant. Und Hiskia entscheidet sich für die schwierigere Variante. Also wenn schon, dann bitte soll es zurückgehen. Gegen die Entropie gewissermaßen. Wie das technisch im Einzelnen abgelaufen ist, können wir nicht sagen. Dazu haben wir hier zu wenig Detailinformationen. Aber der Schatten der Sonne geht 10 Striche zurück. Wie auch immer. Das heißt nicht, dass Gott für diese Momente die Erdrotation umgedreht hat. Das wird irgendwie begrenzt gewesen sein auf diesen einen Vorgang. Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle war das Zeichen so deutlich, dass man es nicht leugnen konnte. Und es wurde ausgerechnet an der Sonnenuhr des Ahas gegeben, der seinerzeit ein Zeichen abgelehnt hat. Ist auch interessant. Gott ist der souveräne Herr. Der souveräne Herr seiner Schöpfung. Und er kann jederzeit eingreifen. Er kann alles tun, was er für richtig hält. Jederzeit. In deinem Leben. Was für ein Tag im Leben Hiskias. Und was für ein Herz, in das wir hier Einblick bekommen, ein flehendes Herz. Der Herr möge uns ein solches flehendes Herz schenken. In guten wie in bösen Tagen. Und hier sehen wir, unsere Gebete zählen bei Gott. John Newton, der ehemalige Sklavenhändler, der dann ein Kirchenliederdichter wurde, der hat das mal so schön in einem Gedicht ausgedrückt. Leider hat er das nur auf Englisch geschrieben. Also das heißt dann gewissermaßen so, du kommst zu einem König, und deswegen bring große Bitten mit, wenn du zu diesem König kommst, denn seine Gnade und seine Macht sind so, dass keiner ihn je zu viel fragen könnte, dass keiner ihn je um etwas zu Großes bitten könnte. Du kommst zu einem großen König, wenn du zu dem Gott der Bibel kommst. Thou art coming to a king, large petitions with thee bring, for his grace and power are such, none can ever ask too much. So, keiner könnte ihn je zu viel fragen, um zu viel bitten, weil seine Gnade und seine Macht so groß sind. Hab ein flehendes Herz. Du darfst dich deinem Gott nahen, wie Hiskia. Und wie geht's weiter? Vers 12. Zu jener Zeit sandte Berodach Baladan in einigen Umformungen dieses Namens, heißt es Merodach Baladan, also es kann beides sein, Berodach Baladan oder Merodach Baladan, je nach Übersetzung, lassen Sie sich nicht irritieren. Der Sohn Baladans, der König von Babel, einen Brief und Geschenke an Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Hiskia aber schenkte ihnen Gehör und zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus samt allem, was sich in seinen Schatzkammern befand. Es gab nichts in seinem Haus und im ganzen Bereich seiner Herrschaft, das heißt also auch das Militär, dass Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt? Und woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia antwortete, sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, aus Babel. Die Nachrichtensysteme haben auch damals offensichtlich schon ganz gut funktioniert, zumindest was die Nachrichten über Könige angab. Nicht lange nach den Ereignissen, also zu jener Zeit, steht hier, macht der Sohn des babylonischen Königs seine Aufwartung in Hiskias Palast. Dieser Merodach Baladan hilft uns auch bei der Datierung, denn aus assyrischen Quellen wissen wir, dass Sanherib ihn irgendwann im Jahr 702 vernichtend geschlagen hat. Also dieser Vers 12 ereignet sich offensichtlich einige Monate vorher, irgendwie in der ersten Hälfte von 702. Vordergründig betrachtet will dieser Merodach Baladan nur gute Wünsche überbringen, sich über die spektakulären Ereignisse informieren. Wie war das mit dieser Sonnenuhr? Wie war das mit deiner Heilung? Ist das wirklich so passiert? Ein erstaunlicher Gott. Aber meinen wir wirklich, dass ein Abgesandter des babylonischen Königs diese Reise auf sich nimmt, nur um einen Blumenstrauß abzugeben? Oder eine Glückwunschkarte zur Genesung? Wir wissen nicht, wie ausdrücklich der Babylonier sein strategisches Interesse formuliert hat. Ein Ausleger spricht hier von einer Hidden Agenda, also von einer verborgenen, geheimen Tagesordnung, die gewissermaßen mitlief. Eine Hidden Agenda. Und Hiskias Reaktion zeigt, dass er die Absicht vielleicht augenzwinkernd verstanden hat. Er stellt seinen Reichtum zur Schau. Er stellt seine Macht zur Schau. Er stellt wahrscheinlich auch seine Waffen zur Schau. Und er zeigt, was Juda in die Koalition gegen Assyrien einbringen kann. Darum geht's eigentlich. Er darf jetzt auch am großen Rad mitdrehen. Hier steht in Vers 13, Hiskia schenkte ihnen Gehör, diesem Boten aus Babylonien. Er ging auf ihren Wunsch ein und der Bericht macht deutlich, er fühlt sich geschmeichelt, er wird ernst genommen. Hiskia, die Leute aus Babylonien kommen. Und er sagt das ja auch zu Jesaja im Vers 14, sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, zu mir, dem Hiskia. Ich spiele jetzt in der Champions League der Machthaber mit. Er hat sich sehr geschmeichelt gefühlt, offensichtlich. Sogar die starken Babylonier suchen meine Nähe, jetzt drehe ich am großen Rad. In Jesaja 39 steht, Hiskia freute sich sehr. Und noch auffälliger aber, schauen Sie hin, als das, was dem Babylonier von Hiskia gesagt wird und gezeigt wird, ist das, was Hiskia dem Babylonier nicht sagt und nicht zeigt. Haben Sie es gemerkt? Kein Wort von Gottes Gnade. Kein Wort von Gottes großer Macht. Kein Wort von seinem Gebet. Kein Zeugnis für den lebendigen Gott. Und das ist der zweite Einblick, den wir hier in Hiskias Herz bekommen. Ein selbstbezogenes Herz. Das erste war ein flehendes Herz. Und das zweite, was wir hier sehen und finden, ist ein selbstbezogenes Herz. Was hatte er nicht kurz zuvor in seiner Dankbarkeit und Erleichterung dem Herrn versprochen? In Jesaja 39, Vers 20, da hat er gesagt, Herr, dafür, dass du mich gerettet hast, wollen wir alle Tage unseres Lebens unser Saitenspiel erklingen lassen im Hause des Herrn. Jeder Tag Gottesdienst, jeder Tag soll dich loben, an jedem Tag will ich ein Zeugnis für dich sein. Kann man nachlesen, Jesaja 39, 20, das hat er wirklich gebetet und hinterher auch noch aufgeschrieben. Und jetzt bleibt sein Mund seltsam stumm, seltsam. Und ich denke, es muss uns erschrecken, wie schnell das umkippen kann innerhalb weniger Tage zwischen Vertrauen und Versagen. Und ich denke, es muss uns noch mehr erschrecken, wenn wir uns daran erinnern, wie viel Güte und wie viel Erkenntnis Hiskia bis dahin von Gott geschenkt bekommen hatte. Schauen Sie mal, der Hiskia, der hier agiert, der hatte die Kraft des Gebets erfahren. Der hatte Gottes Erbarmen erfahren. Der hatte diese persönliche Heilung innerhalb kürzester Zeit erlebt. Der hatte das Versprechen von Gott in der Tasche, dass Gott die Assyrer fernhalten würde. Der brauchte doch keine Koalition. Der hatte doch Gottes Wort. Aber hier, da wird aus dem flehenden Herzen, das ganz auf den Herrn gerichtet ist, ein selbstbezogenes Herz. Und wir fragen, wie konnte das passieren? Spurgeon hat viel über diese Situation nachgedacht. Und Spurgeon hat es einmal so gesagt, er hat gesagt, in dem besten Christen ist Sünde genug, ihn zum schlimmsten Übertreter zu machen. wenn Gott ihn verlassen sollte. Jemand, der sich selbst nur wenig kannte, schrieb, er sei so voll von Christus, dass für den Teufel kein Raum sei. Aber mir, sagt Spurgeon Sheen, ich sehe den Teufel aus dieser prahlerischen Rede hervorgucken. Liebe Brüder, ich hoffe, wir werden es nicht nötig haben, dass uns unsere Nichtigkeit in derselben Weise gelehrt wird, wie Hiskia sie lernte. Es gibt vielleicht keine Weise, uns die Schlechtigkeit unserer Herzen so gründlich zu zeigen, als wenn wir ihren Anschlägen überlassen werden, also den Anschlägen unserer Schlechtigkeit. Vielleicht, sagt Spurgeon, werden wir nie unsere Torheit kennen, bis es uns gestattet wird, als Toren zu handeln. Aber verhüte es, Herr. Besser durch Schmerzen lernen als durch Sünde. Besser in Gottes Kerker zu liegen, als in des Teufels Palast zu schwelgen. Was steckt alles in uns drin, sagt Spurgeon. Und das, genau das sehen wir hier bei Hiskia. Was steckt alles in uns drin? In 2. Chronik 32 wird das aus Gottes Sicht erläutert, dieser Vorgang. Und da steht über Hiskia, sein Herz überhob sich. Sein Herz überhob sich, das war sein Problem. Hier in 2. Könige 20 steht, er schenkte ihnen Gehör. Und 2. Chronik 32 erklärt, warum er das machte. Sein Herz erhob sich. Worüber? Über Gottes Wort. Sein Herz machte sich sein eigenes Urteil. Er fragte nicht nach dem Willen Gottes. Seine Entscheidung, sein Verhalten bereitet Hiskia nicht auf den Knien vor. Hiskia fragt nicht, Herr, was soll ich jetzt tun in dieser Situation? Was soll ich jetzt tun gegenüber diesem Menschen? Was soll ich machen, Herr? Zeige mir deinen Weg. Hiskia hatte doch so einen guten Draht zu Jesaja. Warum hat er ihn bei dieser Begegnung mit den Babyloniern außen vor gelassen? Hätte ihn doch dazu rufen können. Warum hat er das nicht gemacht? Ihr Lieben, wenn sich unser Herz überhebt, wenn sich unser Herz von Gottes Willen emanzipiert, dann werden wir zu Sklaven unserer eigenen Gefühle, zu Sklaven unserer Affekte, zu Sklaven unserer eigenen Meinung. Dann werden wir auch zu Sklaven unserer Kurzsichtigkeit und wir werden letztlich zu Sklaven unserer Sünde. Und dann geht es uns mehr um unsere eigene Ehre und um unseren eigenen Stolz als um Gottes Ehre und Gottes Ruhm. Dann fragen wir nicht mehr, was dient jetzt den Zielen des Herrn oder was dient jetzt den Zielen der Gemeinde oder was dient jetzt den Zielen der Nichtchristen, sondern es geht uns um uns und um unseren Stolz. Und dann sehen wir auch unsere Zeitgenossen mit anderen Augen. Dann fragen wir nicht mehr, wie können wir ihnen helfen, Jesus zu finden? Wie können wir alles in Bewegung setzen, dass sie mit Gott in Kontakt kommen? Das macht Hiskia nicht. Wolfgang Bühne hat das in seinem sehr lesenswerten Buch über Hiskia so ausgedrückt. Er sagt, er schildert diese Begegnung mit den Babyloniern und sagt, welch eine Steilvorlage für Hiskia war das doch, Zeugnis von der Größe und Macht Gottes abzulegen. Es war noch da. Aber der ehrenvolle Besuch aus Babylon hat ihn so geblendet, dass er offensichtlich vergessen hatte, dass sein Todestag schon beschlossen war. Eigentlich, schreibt Bühne, hätte ihn der Rest, der Ernst der Ewigkeit treiben sollen, seinen Mund zur Ehre seines Gottes und Retters zu öffnen. Welch eine Botschaft hätte er diesen babylonischen Diplomaten auf den Weg geben können, auf dem Weg in ihre heidnische Umgebung. Es gibt einen lebendigen Gott und zu dem dürft ihr beten und der will euch eure Sünden vergeben. Wenn er diese Gelegenheit zur Evangelisation genutzt hätte. Aber er hat es nicht getan. Es war ihm kein Herzensanliegen. Es war ihm im Grunde genommen egal. Hauptsache er konnte sich groß tun. Und liebe Gemeinde, ich denke, dieser Bericht über Hiskia ist für uns wie eine Schocktherapie. Er sollte uns erschrecken lassen darüber, wozu wir selbst fähig sind. Jeder von uns, wenn der Herr uns unserem selbstbezogenen Herzen überlässt. Wozu jeder von uns dann fähig ist. Aber heute sind wir froh, dass der Text hier noch nicht zu Ende ist. Denn Gott lässt seinen Diener nicht einfach laufen. Er überlässt Hiskia nicht dessen eigenen Willen, sondern er geht ihm nach durch seinen Boten Jesaja. Und das steht hier in den letzten Versen, ab Vers 14. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia antwortete, sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, aus Babel. Er aber fragte, was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia antwortete, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn, siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babylon weggebracht wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr, es wird nichts übrig bleiben. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Also Söhne können auch spätere Nachkommen meinen. Drei deutliche Fragen stellt Jesaja dem Hiskia. Er konfrontiert ihn mit seiner Sünde. A, was haben die Männer gesagt? B, woher sind sie gekommen? Und C, was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia versucht noch fast sich herauszureden. Auf A antwortet er nicht. Zumindest wird es hier nicht gesagt. Was haben die Männer gesagt? Woher sind sie gekommen? Darauf antwortet er sehr oberflächlich, kurzsichtig. Ja, sie sind aus fernem Lande gekommen. Das zeigt übrigens, wie unnüchtern Hiskia durch seine Selbstbezogenheit inzwischen geworden ist. Wie unkritisch. Wie schwärmerisch gewissermaßen. Ja, diese Männer hatten gelächelt und geschmeichelt und gesagt, ach Hiskia, erstaunlich, deine Macht, was du alles erlebt hast. Respekt, Chapeau, komm in unsere Koalition. Aber sie hatten ihre eigene Agenda, diese Leute. Sie wollten Israel mit hineinziehen in den Kampf gegen Assyrien und 100 Jahre später würden sie wiederkommen und dann würden sie Israel einnehmen. Das wussten die wahrscheinlich noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber sie würden kommen. McIntosh hat gesagt, wir können daraus lernen, dass das Lächeln der Welt uns besiegen kann, während vielleicht ihr Spott uns mehr zu Jesus treibt. Hiskia wird besiegt vom Lächeln der Welt, aber Gottes Bote lässt ihn nicht entkommen. Erst hat er gefragt, was haben die Männer gesagt, was haben die Männer gemacht, wo sind die Männer hergekommen? Und jetzt dreht er den Spieß um und sagt, und was hast du ihnen gegeben? Was hast du ihnen gesagt? Was haben sie in deinem Haus gesehen? Jesaja dreht im Grunde genommen die Fragerichtung um und unser Haus ist ein Bild für unser Leben, ihr Lieben. Was erfüllt uns? Was sehen sie in deinem Haus? Was sehen sie in meinem Haus? Was bekommen Menschen zu hören, wenn sie bei uns sind und mit uns zusammen sind? Hören sie, wer unser Herz erfüllt? Kriegen sie das irgendwie mit? Was findet man bei uns? Was Menschen in unserem Haus sehen, hängt oft eng damit zusammen, was Gott in unserem Herzen sieht. Was Menschen in unserem Haus sehen, hängt oft eng damit zusammen, was Gott in unserem Herzen sieht. Und darum hat der Dichter Hewitt folgendermaßen gesprochen, mach was klein dir mir klein, und was groß dir mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach vom eigenen Sinn von mir selber mich los. Lass ein brauchbares Werkzeug mich sein. Lass ein brauchbares Werkzeug mich sein. Was haben sie in deinem Haus gesehen? Sagt Jesaja, es wird nichts übrig bleiben. Das klingt hart. Aber es ist der größte Liebesdienst, den er dem Hiskia erweisen kann. Er will ja den Hiskia wieder zu Gott zurückbringen. Er will ja, dass das wieder in Ordnung kommt, dass die Sünde erkannt wird und vergeben werden kann. Das will er doch. Und so sorgt Gott dafür, dass aus dem selbstbezogenen Herzen schließlich, und das ist das Letzte, ein überführtes Herz wird. Drittens, ein überführtes Herz. Das ist das Dritte. Ja, wohl dem, dessen Herz überführt wird. Wohl dem. Und wenn unser Herz überführt wird, dann wird es auch schnell wieder zum flehenden Herzen. Dann geht es von vorne los und dann hoffentlich nicht mehr zum selbstbezogenen Herzen. Überführtes Herz. So läuft es hier. Und in 2. Chronik 32 wird es wieder aus Gottes Perspektive beschrieben. In Vers 26, da steht, Hiskia demütigte sich darüber, dass sich sein Herz erhoben hatte. Er hat es eingesehen. Hiskia demütigte sich darüber, steht dort. In 2. Chronik 32, Vers 26, dass sein Herz sich überhoben hatte. Und interessant, 2. Chronik 32, 31 beschreibt wieder aus Gottes Perspektive, was in diesen Momenten passiert ist. Und das müssen Sie unbedingt noch mitnehmen. Da heißt es in 2. Chronik 32, 31, und da wird gewissermaßen diese ganze traurige Szene nochmal aus Gottes Perspektive geschildert. Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Lande geschehen war, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen. damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Das ist unheimlich ernst, was hier steht. Und da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Das heißt nicht, dass Gott erst rausfinden musste, was in Hiskias Herzen war. Das wusste Gott sowieso. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die deutlich machen, dass Gott unsere Gedanken kennt. Psalm 139 zum Beispiel. Dass Gott die Worte kennt, bevor wir sie sprechen. Gott durchschaut uns doch 100%. Zu 100%. Er muss doch nicht erst mal rauskriegen, was Hiskia möglicherweise vor ihm verbergen kann. Nein, das ist anders gemeint hier. Hier ist gemeint, Gott überlässt Hiskia dessen rebellischen Eigenwillen, damit herauskommt, was in Hiskias Herzen steckt. Er lässt ihn ein Stück weit laufen. Er lässt das gewissermaßen sich auswachsen, so wie, schön, wenn ich das so sagen darf, wie ein Pickel ausreift. Dass so richtig der ganze Dreck rauskommt. So lässt Gott es hier mit Hiskia geschehen, damit herauskommt, was in seinem Herzen steckt. Paulus hat gesagt, die Sünde muss sündig werden. Die Sünde muss als Sünde in ihrer ganzen Krassheit und Hässlichkeit erkannt werden. Und so macht Gott es mit Hiskia. Er lässt ihn laufen, damit diese Sünde, die tief im Herzen steckte, rauskam. Und warum sollte sie rauskommen? Damit Hiskia Buße tun konnte. Damit es bereinigt werden konnte. Darum musste es rauskommen, um ihn zu überführen. Gott entlarvt uns. Gott überführt uns von unserer Sünde, ein überführtes Herz. Warum? Damit wir Buße tun und zum Herrn zurückkehren. Darum allein. Und auch hier, das sehen Sie, betreibt Jesaja keine falsche Diplomatie. Vers 17 und 18, er sagt, es kommt die Zeit, alles, was in deinem Haus ist, was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden muss. Es wird nichts übrig bleiben. Und deine Söhne werden ihnen dienen. Und das ist die Ankündigung der babylonischen Gefangenschaft 100 Jahre später. Genauso ist es gekommen. Und Jesaja sagt hier, Leute, wenn es euch schon so nach Babylon zieht, dann müsst ihr die Konsequenzen auch tragen. Wenn ihr schon so einen Hang zu den Babyloniern habt, dann werdet ihr das bekommen. Sie werden euch ganz schlucken. Du kannst nicht gleichzeitig auf Gott vertrauen und dann doch im Zweifelsfalle von Menschen das Entscheidende erwarten. Das geht nicht. Du musst dich entscheiden, vertraust du auf Jesus oder vertraust du darauf, dass letztlich doch dein Pragmatismus und das, was du mit Menschen auskungelst, das Bessere ist. Entweder oder. Aber hinter Gottes Überführen steht letztlich seine Gnade. Gott will unser Herz wieder zurechtbringen. Gott will den Hiskia wieder zurechtbringen. Und er kommt mit dem Hiskia dann auch wunderbar an das Ziel. In Vers 26 steht das hier. Als aber Hiskia sich darüber demütigte, dass sein Herz sich erhoben hatte. Es wurde wieder gut. Es wurde alles wieder gut. Und dann sehen wir am Ende hier in unserem Text, dass Hiskia sich unter Gottes Urteil beugt. Das klingt auf den ersten Blick sehr selbstsüchtig, aber so ist es allerhöchstwahrscheinlich nicht gemeint. Vers 19, dass Hiskia sagt, das Wort des Herrn, das du geredet hast, ist gut, denn sprach er, es wird ja doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Lebzeiten. Das haben einige so verstanden, naja, nach mir die Sintflut, ja. Hauptsache, ich muss es nicht mehr miterleben. Aber so ist es allerhöchstwahrscheinlich nicht gemeint. Das wäre leichtfertig. Nein, es ist erleichtert. Es ist dankbar, es ist demütig. Hiskia sagt damit, Gott ist im Recht. Jesaja, ich akzeptiere, dass du die Wahrheit gesagt hast. So ist es gemeint. Und ich bin dankbar, dass er das Gericht noch aussetzt. Ich bin dankbar, dass wir noch Zeit haben, Buße zu tun. Dankbar, dass wir noch Zeit haben, Gott zu dienen. Dankbar, dass wir noch Zeit haben, sein Wort zu predigen. Dankbar, dass er noch Geduld mit uns übt. Und am Ende, da bleibt über Hiskias Leben trotzdem eine positive Bilanz. Hören Sie mal, wie das am Ende von 2. Chronik 32 klingt. Es bleibt am Ende das stehen, was Gott Gutes durch ihn gewirkt hat. Da heißt es, 2. Chronik 32, was aber mehr von Hiskia zu sagen ist und von seiner Frömmigkeit, siehe, das ist aufgezeichnet in der Offenbarung des Propheten Jesaja und im Buch der Könige von Juda und Israel. Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn bei der Treppe, die zu den Gräbern der Söhne Davids führt. Und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem erwiesen ihm Ehre bei seinem Tod. Am Ende eine gute Bilanz. Und es bleibt auch stehen, was in 2. Könige 18 schon mal als Bilanz seines Lebens gesagt wurde. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Da heißt es in 2. Könige 18, Vers 5, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder vor ihm noch nach ihm. Das bleibt alles stehen. Und doch sehen wir, was alles noch in Hiskia steckte und in uns stecken kann. Und wie Gott ihn zurechtgebracht hat. Und wie Gott ihn überführt hat in seinem Herzen. Ich komme zum Schluss für uns selbst. Liebe Gemeinde, ist die Biografie von Hiskia und gerade dieses sehr persönliche Kapitel 2. Könige 20. Eine dringende Aufforderung, auf unser Herz zu achten. Eine dringende Aufforderung, uns selbst genug zu misstrauen. Wozu sind wir alle fähig? Der Herr will uns ein flehendes Herz schenken. Ein Herz, das sich ganz an ihn hängt und sagt, Herr, du musst dich über mich erbarmen. Du musst mir helfen. Und vielleicht kann ein flehendes Herz umkippen und zu einem selbstbezogenen Herzen gerinnen. Hart werden. Paulus hat mal gesagt, wer stehe, möge zusehen, dass er nicht falle. Und das schreibt er an bewährte Christen. Und ein Ausleger hat zu dieser Stelle gesagt, wenn wir sehen, wie schnell es passieren kann, dass wir unseren eigenen Bekenntnissen widersprechen. Hiskia hatte ja gesagt, ich will jeden Tag Gottesdienst feiern. Und dann hat er nicht mal Gottes Namen erwähnt gegenüber den Babyloniern. Und wie leicht wir fallen können, wenn wir das sehen, dann wird der Heilige Geist, so schreibt dieser Ausleger, vielleicht eine heilige Furcht in uns bewirken und eine ernste Vorsicht, die uns dazu treibt, nach Gottes Bewahrung zu schreien, dass er uns festhält. Und in diesem Sinne hat auch Spurgeon geschrien und gebetet. Gerade im Hinblick auf Hiskia hat Spurgeon so gebetet. Herr, behüte mich auf allen Wegen. Behüte mich im Tal, damit ich nicht über meinen niedrigen Stand murre. Behüte mich auf dem Berg, damit ich nicht schwindelig werde, vor Stolz so hoch erhoben zu sein. Behüte mich in der Jugend, wenn meine Leidenschaften stark sind. Behüte mich im Alter, wenn ich mir auf meine Weisheit etwas einbilde und deshalb ein größerer Tor sein mag als selbst die Jungen. Behüte mich, wenn es zum Sterben geht, damit ich nicht am letzten Ende dich noch verleugne. Behüte mich im Leben, behüte mich im Sterben. Behüte mich in der Arbeit, behüte mich im Leiden. Behüte mich im Kampfe, behüte mich in der Ruhe. Behüte mich überall, denn ich habe dich überall nötig, o mein Gott. Und wenn wir doch gefallen sind, dann will der Herr uns nicht liegen lassen. Dann will er uns da wieder rausholen. Dann will er aus unserem selbstbezogenen Herzen ein überführtes Herz machen. Das will er tun. Durch sein Wort, durch seine Wahrheit. Manchmal überführt uns Gott einfach dadurch, dass wir die Bibel lesen und erkennen, das meint mich, das deckt meine Schuld auf. Und manchmal überführt uns Gott durch einen Boten wie Jesaja, der uns konfrontiert mit Gottes Wort und der uns fragt, was haben Sie in deinem Haus gesehen? Und das dürfen wir wissen. Wenn der Herr uns überführt, dann geschieht es mit demselben Ziel wie bei Hiskia. Gott überführt uns nicht, um uns fertig zu machen. Gott überführt uns nicht, damit wir in der Verzweiflung liegen bleiben, sondern er überführt uns deshalb, damit wir uns demütigen vor ihm, damit wir Buße tun, damit wir zum Kreuz von Jesus Christus kommen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe mich so verrannt, bitte vergib mir und richte mich wieder auf. Wenn Sie heute Morgen Ihr Herz prüfen im Lichte Gottes. Wie wird es sein? Amen.